Brüder und Schwestern, im Herrn, ich sage es eingangs schon, dass uns der heutige Festtag ganz sozusagen ohne Beiwerk das Kreuz Christi vor Augen stellt. Historisch hat dieser heutige Festtag seinen Ursprung in der Auffindung des Kreuzes Christi durch die heilige Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, die im Jahre 335 eine Wallfahrt in das Heilige Land machte und dabei dieses Kreuz aufgefunden hat. Eine Wallfahrt, die zu der damaligen Zeit natürlich nur für betuchte und wohlhabende Leute möglich war. Aber das war sie ja als Kaiserin Mutter. Dieser Tag der Auffindung war der 13. September. Es ist also auch der heutige Tag nicht einfach zufällig, dieser 14. September als Festtag. Der Kaiser Konstantin hat nämlich dann eine Basilika über dem Grab Christi erbauen lassen und am 14. September, die wurde am 13. September eingeweiht und einen Tag später wurde dieses aufgefundene Kreuz den Menschen gezeigt und sie wurden eingeladen, dieses Kreuz zu verehren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Bedeutung des Kreuzes Christi ist uns weitgehend verloren gegangen, auch im Binnenraum der Kirche. Kreuz ist etwas, was nicht angenehm ist. Aber wir suchen in der Regel das Angenehme. Und so hat man auch innerhalb der Kirche weitgehend die Flucht vor dem Kreuz Jesu Christi angetreten. Das ist im Grunde genommen eine Tragödie, liebe Brüder und Schwestern. Das Kreuz Jesu Christi ist der Ort, den man also ganz genau bestimmen kann, an dem der Herr das selbstverschuldete Los der gesamten Menschheit total umgekehrt hat. Das Kreuz Christi ist der ganz konkrete und einzige Ort, an dem der Herr die Menschheit erlöst hat und ihr damit wieder den Weg in den Himmel eröffnet hat. Insofern können Sie die Bedeutung des Kreuzes einmal symbolisch betrachtet, ohne weiteres als einen Himmelsschlüssel verstehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die alte Kirche wusste sehr genau darum und es war ihr auch innerlich präsent, was das Kreuz Jesu Christi und das, was am Kreuz geschehen ist, nämlich der Erlösertod des Herrn, für sie bedeutet hat. Und deswegen ist dieser Ort des Kreuzes für sie nicht ein Schandpfahl gewesen, sondern eine Siegestrophäe. Man war stolz auf das Kreuz Jesu Christi. Man hat sich nicht geschämt, im Gegenteil. Das hat man groß gezeigt. Leute, das ist das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen. Das Heil für euch, damit ihr dir aus dem Paradies aufgrund der Erbsünde schon abgestürzt seid, dass ihr nicht ewig verloren seid, sondern wer sich an diesem Kreuz festhält, der ist gerettet. Das heißt, er kann an das Ziel seines Lebens kommen, zu dem er von Schöpfungswegen bestimmt ist. Und das ist das Vaterhaus, das sind die ewigen Wohnungen im Himmel, das ist das ewige Leben. Der Mensch hat nicht mehr zu verlieren, und er hat nicht mehr zu gewinnen als das ewige Leben. Und darum geht es allein beim Kreuz Christi. Und das muss immer wieder ganz deutlich gesagt werden. Dieses Kreuz Christi ist durch die Erlösertat des Herrn sozusagen der Wendepunkt, der für die Menschheit überhaupt vom ewigen Verderben jedenfalls zur Möglichkeit des ewigen Lebens. Ich sage ja immer wieder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, lassen Sie sich da nicht auf diese Sprüche, diese klingen gut und sind ziemlich flott, gehen die auch über die Lippen. Wir sind allerlesen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Erlösung, die uns Jesus Christus gebracht hat an diesem Ort des Kreuzes, reicht für jeden Einzelnen überfließend aus. Das ist richtig. Aber der Charakter der Erlösung ist noch nicht Erfüllung und Verwirklichung für den Einzelnen, sondern nur Angebot. Nur Angebot. Wir müssen diese Erlösung auch ergreifen. Das heißt, was hätte ich vertragsrechtlich gesagt, dieses Angebot Gottes dann auch annehmen. Ein Angebot, das Sie nicht annehmen, das bedeutet dann auch, dass der Vertrag, dass der Konsens nicht zustande kommt. Dass das Angebot sozusagen ins Leere stößt, auch wenn es noch so gut gemeint ist. Und dass das Kreuz im Grunde genommen so sehr im Bewusstsein der Christen an Bedeutung verloren hat, liebe Brüder und Schwestern, hat alles zu tun mit der Annahme dieses Angebotes. Der Herr könnte sagen, ich biete euch alles an in diesem Kreuz. Paulus sagt, mir ist die Welt gekreuzigt, das heißt, ich pfeife doch auf die Welt. Und ich bin der Welt gekreuzigt. Christus lebt in mir. Damit habe ich alles. Da kann mir die Welt gestohlen bleiben. Liebe Brüder und Schwestern, dazu gehört natürlich Freiheit. Aber diese Freiheit wird uns angeboten vom lieben Gott. Wir brauchen sie nur zu ergreifen. Die Frage ist dann auch oft, wie entschieden sind wir denn? Wie sehr glauben wir denn auch an diese Kraft und an diese Macht des Kreuzes, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Wir sind durch Christus am Kreuz erlöst und durch nichts anderes. Und dieses Kreuz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist auch kein Zufall. Kann man ja auch hören, so grausam hätte es ja mit dem Jesus nicht gehen müssen. Das war halt einfach so, was möchte man sagen, der ist halt zu früh oder zu spät geboren, zu einer falschen Zeit geboren und in einem falschen Land, das eben unter der Herrschaft der Römer stand. Und die Römer hatten diese Kreuzigung als die grausamste Todesart eben in ihrem Strafvollzug vorgesehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt in der göttlichen Vorsehung keine Zufälle. Da ist alles minutiös geplant und eingefädelt und wird nach dem Willen des Vaters minutiös, ich sag mal jetzt ein bisschen flapsig, abgespult. Woran können wir denn eigentlich erkennen, dass das Kreuz Christi nicht etwa ein Zufall war? Eben, wie ich gerade sagte, dass da eben die Römer im Land waren mit dieser furchtbaren Todesart, die bei ihnen gebräuchlich war. Woran können wir denn das erkennen? An der Lesung, die wir gerade gehört haben. An dieser Signalstange, an der die Schlange festgemacht wurde, nachdem die Schlangen die Israeliten gebissen hatten und sie durch den giftigen Biss eben zu Tode gekommen sind und alle zu Tode gekommen wären. Wenn nicht Gott selbst gesagt hätte zu dem Mose, der dann gesagt, hilf, Himmel, hilf, nimm dir eine Signalstange und hänge da diese eherne, kupferne Schlange daran auf. Und jeder, der gläubig zu dieser Schlange aufschaut, der wird dann gerettet werden, dem wird das tödliche Gift nicht schaden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schauen Sie einmal, das ist auf dem Wüstenmarsch Israels ist das passiert. Etwa 13, 14, 1500 Jahre vor diesem Ereignis. Das heißt, was wir in der Lesung gehört haben, dieser Bericht von der Signalstange und dieser Schlange, ist ein Typus, wie es heißt, also ein Vorausbild für das Kreuz. Am Kreuz tötet das Leben den Tod. Durch den Tod des Lebens ein ungeheures Geheimnis. Und so, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist das von Gott vorgesehen. Inwiefern kann denn diese Schlange an dem Pfahl, an dieser Trophäe in der Wüste ein Vorausbild für Christus sein? Ist doch der Teufel, die Schlange. Ist doch genau dieses Viech, das die Eva betört hat, sodass in diesen Stammeltern die ganze Menschheit in das Verderben abgestürzt ist, aus dem sie sich nicht selbst dann befreien kann. Inwiefern ist denn diese Schlange, der Teufel, auch eben an der Signalstange ein Vorausbild für Christus? Oh, das klingt schon beinahe gotteslästerlich, wenn ich das sage. Ganz einfach deswegen, die Schlange ist von Gott verflucht. Verflucht sollst du sein unter allen Tieren, ne? Nach dem Sündenfall und nachdem sich der Herr im Paradies, Genesis 3, sich die beiden dann gekauft hat. Und gesagt, was hast du da getan und warum und die Schlange. Und dann kommt es dann zu diesem Wort Gottes über die Schlange. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, weil der Herr zum Fluch sich hat machen lassen. Inwiefern denn das? Weil wir uns den Fluch aufgeladen haben durch die Sünde und er uns entflucht hat, sozusagen, indem er sich selbst unsere Sünden aufgeladen und damit selbst zum Fluch gemacht hat. Wie es dann schon im Alten Testament heißt, verflucht ist der am Pfahl hängt. Ungeheuerlich. Dieses Wort. Nicht, dass er auch nur die allergeringste Sünde begangen hat. Er ist der absolut Heilige, sonst könnte er gar nicht zum Fluch werden. an unserer Stelle, an Stelle der Menschheit überhaupt. Paulus wird dann im 2. Korintherbrief sagen, Gott hat den, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt ja in einem gewissen Sinne auch von der Bedeutung zum Fluch gemacht. Sünde bedeutet sich belasten mit dem Fluch. Damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Korinther 5, 21, Sie machen sich Notizen, schreiben sich die Stelle gerade auf. 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, Vers 21, da steht das. Ein ungeheuerlicher Satz. Aber es ist wichtig, dass er uns schockiert, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Denn nur wenn er uns im Herzen erschüttert, dann wissen wir, was an diesem Kreuz geschehen ist. Am Kreuz hat der Herr den Fluch des Paradiesbaumes gebrochen. Vom Baum des Paradieses kam der Tod und vom Pfahl des Todes kommt durch Christus das Leben. Und wenn der Herr am Kreuz stirbt, dann hat das Kreuz eben auch diese symbolische Bedeutung, der Längsbalken und der Querbalken, dass sozusagen alle Richtungen sozusagen umfasst sind von diesem Kreuz. Das heißt, das Kreuz ist sozusagen der Träger auf der vertikalen wie auch auf der horizontalen. Und es gibt nichts, was von diesem Erlösungswerk des Herrn am Kreuz ausgenommen sein könnte. Das Kreuz mit seinem Längs- und Querbalken, das symbolisiert die Universalität des Kreuzesopfers und die universale Wirksamkeit des Todes Christi am Kreuz selbst. Ausgenommen bleibt nur derjenige, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der aufgrund seines freien Willens nicht dieses Kreuzesopfer für sich und sein Leben ratifiziert, sondern die Sünde der Stammeltern ratifiziert, der sich eben dazu bekennt, zu dieser Sünde, sagt Kreuz, Erlösung, Christus, Erlöser, alles Quatsch, braucht man nicht, weg. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, haben Sie schon einmal sich genauer da die Fensterreihe in der Taufapside angeschaut? Hier in unserer Kirche, man geht halt so in die Kirche, naja, das sind Fenster, die sind auch immer ein bisschen bunt, so die Kirchefenster, ne? Ja, es lohnt sich sehr, das ist ein Kleinod in unserer Kirche, wohlgemerkt, diese Fensterreihe. Es beginnt ganz links. Wir gucken und lesen ja von links nach rechts, ne? Mit dem Paradiesbaum. Und in der Mitte, was ist da? Das ist der Karfreitag. Der Paradiesbaum ist abgestorben. Der Baum des Lebens, der Baum des Paradies wird zum Baum des Todes, zum Fluch. Und in der Mitte, dieses zweite Fenster, da ist eben dieser Baum ganz grau, ohne Früchte, ohne Blätter, ohne Grün. Und oben die Dornenkrone, die blutige Dornenkrone. Und dann fängt es wieder an, langsam grün zu werden. Das heißt, dieser Baum schlägt wieder aus. Aufgrund des Blutes Christi, das er für uns am Kreuz vergossen hat. Und dann das vierte Fenster, das ist dann dieses dunkle Rot der aufgehenden Sonne, das ist Auferstehung, das ist Ostern. Und rechts das Gelb mit der roten Glut, das ist Pfingsten. Das sind die Flammen an Pfingsten, wie Feuerflammen, die sich auf die Apostel niederlassen. Sie schauen voller Spannungen ganz interessiert auf diese Fensterzeile, ja. Aber machen es nicht nur für einen Augenblick. Setzen sich am besten davor und betrachten Sie das. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schämen wir uns des Kreuzes Christi nicht? Das wäre das Schlimmste, was wir machen könnten. Sie wissen, dass Stolz eine der sieben Todsünden ist. Ich fordere Sie auf, stolz zu sein, ohne deswegen eine Todsünde zu begehen. Überhaupt eine Sünde zu begehen damit. Warum? Wann ist der Stolz eine Todsünde und warum? Und wie sprechen wir von Stolz eben auch nur im Allgemeinen? Wenn wir stolz sind auf uns, ne? Das ist die Todsünde. Sich selbst zum Götzen zu machen. Aus Stolz, aus Eitelkeit, aus Eingebildetheit, aus was weiß ich, Sie wissen, was ich meine. Und zu welchem Stolz fordere ich Sie auf? Und das ist dann eine Tugend und keine Sünde. Zum Stolz auf das Kreuz und den Gekreuzigten. Haben wir ja noch gar nicht dran gedacht. Ne? So wie das die Christen in der alten Kirche waren. Vor fast 1700 Jahren, so lange ist das ja her, wenn sie 335 einmal von 2021 abrechnen. Denken Sie mal drüber nach, über diesen richtigen und den falschen Stolz. Paulus sagt, so rühme ich mich allein des Kreuzes Christi. Das ist Stolz, aber tugendhafter Stolz und kein sündhafter Stolz. Verstehen Sie? Und wenn Sie dann stolz sind auf das Kreuz Christi, dann werden Sie umso leichter auch authentisch christliche Existenz leben können. Denn worin besteht die? In der Nachfolge Christi, ja. Und was ist das für eine Nachfolge? Das ist die Kreuzesnachfolge. Wer mein Jünger sein will, letzten Sonntag, vorgestern, ne? Der nehme sein Kreuz, Lukas sagt sogar, nehme täglich sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, denn wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer also an das Erlösungsopfer und an seine Wirksamkeit nicht glaubt und sagt, mit dem Tod, wenn ich einmal umfalle und gestorben bin, dann ist alles rum. Dann muss ich alles erlebt haben, so gut mir das möglich war. Da muss ich die Welt mit ihren Angeboten, mit ihren Vergnügungen, mit ihren Lustangeboten, die muss ich sozusagen ausgelebt haben. Ich habe am Sonntag davon gesprochen, ne? Und auch da hat Paulus zitiert aus dem 1. Korintherbrief. Dann, wenn es so ist, wenn wir nicht an dieses Leben mehr glauben, an diese Herrlichkeit, die uns durch das Kreuz, diesen Schlüssel aufgeschlossen worden ist, glauben, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber wenn wir daran glauben, dann brauchen wir uns nicht des Kreuzes zu schämen. Im Gegenteil, wir müssen uns des Kreuzes rühmen. Dann können wir auch erleichtert dieses Kreuz täglich auf uns nehmen und wissen, dass wir teilnehmen an dem erlösenden Leiden Jesu Christi selbst und dass wir damit auf dem Weg in den Himmel sind. Dass wir durch die Annahme der Kreuzesnachfolge eben auch dieses Erlösungsangebot, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass wir dieses Erlösungsangebot auch annehmen. Dann haben wir das Leben in dieser Welt um der Ewigkeit, um des Glaubens, um des Herrn willen zwar verloren, weil wir dann sagen, dann ist mir die Welt gekreuzigt und ich die Welt, dann kann mir die Welt gestohlen bleiben. Pfeif auf die Welt mit ihren Vergnügungen. Mir geht es um eine ganz andere Welt, die Christus erschlossen hat durch sein Kreuz. Und daran, dessen will ich mich alleine rühmen. Das soll mein Stolz sein. Was wird ein Schindluder mit diesem Kreuz getrieben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? So ein bisschen so klein da ans Kettchen, so als Schmuck nur noch, oder zu Hause hinter der Tür. Das muss unseren Lebensraum bestimmen, tagtäglich bestimmen. Dieses Kreuz, das muss sozusagen auch der Blickfang sein in unseren Wohnungen. Und wird es auch sein, vorausgesetzt, wir rühmen uns des Kreuzes, sind stolz darauf, stolz in diesem guten Sinn. Und dann wird uns auch das, was Inbegriff des Kreuzes für unser Leben ist, nämlich die Selbstverleugnung, die sich gerade eben auch im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes zeigt. Kreuzesnachfolge ist Selbstverleugnung, das heißt, ich verleugne mich selbst, ich spiele keine Rolle mehr für mich. Es geht nicht mehr um mich, nicht mehr ich lebe, Paulus, sondern Christus in mir. Und dann die bedingungslose Unterwerfung unter seinen Gehorsam. Kreuzesnachfolge ohne Selbstverleugnung, ohne Opferbereitschaft, ohne Gehorsam, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist eine Farce. Da macht man sich selbst was vor. Das dürfen wir nicht tun. Rühmen wir uns dieses Kreuzes. Es ist mir sehr wichtig, diese Botschaft immer wieder am heutigen Festtag der Kreuzerhöhung verkünden zu dürfen. Denn allein im Kreuz ist das Heil. Allein das Kreuz ist der Ort des bedeutendsten und einzigen wirklichen ewigen Sieges, der für uns errungen sind, der uns alle zu größten Siegern macht in Jesus Christus. Amen.